SWR 2 aktuell.
Mit Katja Burg und mit unter anderem diesen Themen bis 12:30. Bundeskanzler trifft auf Länderchefs und Chefinnen. Was ist zu erwarten für den weiteren Verlauf der Pandemie? Flutopfer und Flutschäden in Rheinland-Pfalz. Was ist zu erwarten von der neuen Landrätin des Kreises Ahrweiler? Und homosexuelle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter outen sich. Was macht das mit ihrem Arbeitgeber, mit der katholischen Kirche? Die Bürgerinnen und Bürger in den Flutgebieten in Rheinland-Pfalz machen nach wie vor Schweres durch. Viele Häuser sind noch kein Zuhause, viele Straßen und Brücken noch nicht wieder richtig aufgebaut. Und das wird auch noch eine Weile so dauern. Unterdessen wird auch politisch einiges bewegt. Am Wochenende ist zum Beispiel eine neue Landrätin für den Kreis Ahrweiler gewählt worden. Die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altena, Cornelia Weigand, ist die Nachfolgerin des zurückgetretenen Landrates Pföhler, der wegen des Versagens der Alarmkette in den vorzeitigen Ruhestand versetzt worden ist. Das ist ja eine ziemliche Hypothek, Frau Weigand, die Sie damit ins Amt nehmen. Wie geht es Ihnen damit?
Ich habe natürlich großen Respekt vor diesen vielfältigen großen Aufgaben. Wir gehen auch in die Zeit des Aufbaus ja mit großen Verlusten hinein. An Menschenleben, an Substanz, an Hab und Gut. Und insofern habe ich großen Respekt vor der Aufgabe. Aber ich habe Zustimmung erfahren gestern Abend mit der Wahl. Und das ist natürlich auch Ermutigung und Auftrag. Und ich hoffe sehr und gehe auch davon aus, dass jetzt wirklich überparteilich alle kooperieren, um den Kreis entsprechend entwickeln zu können und diesen Aufbau miteinander stemmen zu können.
Es gibt im wahrsten Sinne des Wortes eine ganze Menge Baustellen, die noch nicht beseitigt sind in den Flutgebieten. Was sind im Moment die dringlichsten?
Das Dringlichste ist zurzeit schlussendlich immer noch die Grundbedürfnisse. Es gibt noch viele Provisorien. Wir haben Mobile Homes, Tiny Häuser, damit die Menschen unterkommen können, bis das eigene Haus wieder aufgebaut ist. Schulen in Containern, die Straßen sind noch provisorisch. Die ganze Infrastruktur, Wasser, Abwasser, all das muss noch verstetigt werden. Da muss viel passieren. Gleichzeitig haben wir natürlich das Thema Hochwasservorsorge. Wie kann das Konzept aussehen über ein ganzes Einzugsgebiet eines solchen Flusses, wie sieht das auch aus in den Seitentälern von anderen Bächen, die dann stark regengefährdet sind? Das sind große Fragen, die Menschen zurzeit bewegen. Und das, ich sag mal vorsichtig, das ganz Normale, was die Zukunft eines Kreises angeht, und das geht mit dem Aufbau Hand in Hand. Das Thema der Digitalisierung, wie sieht es aus mit der Nachhaltigkeit? Wie entwickeln wir den Tourismus mit dem Thema Nachhaltigkeit auch als neuem Markenkern? Alles große Fragen, die auf uns zukommen und die wir nicht wie in normalen Zeiten zum Teil schön nacheinander angehen könnten, sondern die wir möglichst irgendwie gleichzeitig aufnehmen müssen und auch Lösungen entwickeln müssen. Das ist ein bisschen die Quadratur des Kreises, aber wenn wir alle zusammenarbeiten, haben wir zumindest die Chance, gut auf den Weg zu kommen an der Stelle.
Wie viel Unterstützung bekommen Sie da zum Beispiel vom Land?
Ich hoffe, alle Unterstützung, die wir brauchen. Das ist mit Sicherheit auch für das Land nicht einfach, diese Menge an Aufgaben, die in normalen Zeiten eigentlich gar nicht vorstellbar sind. Aber ich denke, dass wir in den Fällen auch die Grenzen immer wieder neu ausloten können. Welcher Teil ist jetzt wieder Aufbau? Wo setzen Förderprogramme an, damit wir auch zukunftsfähig aufbauen können und nicht eins zu eins das Alte wiederherstellen können? Wie greifen diese Sachen ineinander? Wie kriegen wir Hilfe, um das schnell auf den Weg zu bringen? Wir haben jetzt Tausende von Maßnahmen, die gleichzeitig beantragt werden müssen im Bereich des Wiederaufbaus. Das überfordert alle normalen Strukturen. Im Kreis, im Land, da brauchen wir neue Lösungen.
Wir hören in regelmäßigen Abständen, dass die Fluthilfen nicht so schnell bewilligt werden, Anträge nur schleppend gestellt oder auch bearbeitet werden. Wie können Sie den Menschen da helfen? Wie sieht das aus?
Ich habe das auch vorher schon adressiert, ich werde das wieder neu adressieren und die Anträge liegen vor. Es wurde versprochen, dass es auch am Anfang schon direkt unbürokratisch Abschläge gibt, sobald klar ist, dass die Bedürftigkeit nachgewiesen ist und alle anderen weiteren Formalitäten können nachgereicht werden, weil es ja zum Schluss auch eine Endabrechnung geben wird. Und das läuft bis jetzt noch nicht. Da ist zwar signalisiert worden, jetzt auch vor einer guten Woche, dass das jetzt deutlich an Fahrt aufnehmen soll, aber da werde ich definitiv wieder nachfragen, weil das ist eins der ganz wichtigen Themen und das brennt im privaten Bereich und auch im Wirtschaftsbereich. Auch die Unternehmerinnen und Unternehmer genauso müssen jetzt investieren und benötigen dafür einfach Geld.
Wie stellt sich die Situation denn im Moment dar, was die Ausbauarbeit betrifft mit der Corona-Situation, die wir im Moment haben? Macht Ihnen das auch Probleme?
An manchen Stellen arbeiten wir natürlich, ich sag mal vorsichtig, unfreiwillig noch in ziemlich gut belüfteten Räumen, weil das Rohbauten sind, wo teilweise auch die Fenster noch gar nicht wieder eingesetzt sind. Aber selbstverständlich, auch wie überall woanders, gibt es immer wieder jetzt Ausfälle, einfach aufgrund von Infektionen, wo die Leute einfach ein paar Tage auf jeden Fall ins Bett müssen. Und das merkt man an der einen oder anderen Stelle. Es ist, glaube ich, noch nicht zu größeren Ausfällen gekommen, aber wir hören immer wieder, da passiert was, das ist schon so. Da geht es uns ähnlich wie anderen Gebieten.
Ihr Vorgänger ist aus dem Amt entfernt worden, weil die Alarmkette nicht richtig funktioniert hat. Inwieweit arbeiten Sie daran, an der Verbesserung dieser Frühwarnsysteme?
Also das wird eine wichtige Aufgabe auch des Kreises sein. Wir haben im Kreis mittlerweile angefangen, digitale Sirenen aufzustellen, um den Bereich gerade auch der Flut, wo die normalen Systeme ja auch geschädigt sind, besser schützen zu können. Und es muss aber auch kreisweit noch mal mehr getan werden an dem Thema Alarmpläne, Katastrophenalarm. Und ich denke, das ist aber auch eine Aufgabe von Land und Bund noch mal, weil das System auch auf meines Erachtens auf ganz neue Beine gestellt werden muss. Wir haben gesehen, auch wenn alles idealtypisch abgelaufen wäre, wären die Systeme massiv an ihre Grenzen gestoßen.
Die neue Landrätin des Kreises Ahrweiler, eine parteilose Cornelia Weigand. Sie ist auch Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altena. Die gute Nachricht, es ändert sich nichts. Die schlechte Nachricht, es ändert sich nichts. So könnte man die Lage vor der Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten am frühen Nachmittag zusammenfassen. Denn natürlich will man der Omikron-Variante entgegentreten und natürlich ist das nötig angesichts der hohen Zahl an Neuinfektionen auch heute wieder. Andererseits, die Politik scheint die Möglichkeiten als weitgehend ausgeschöpft zu sehen. Warum sich die Chefinnen und Chefs der Bundesländer heute dennoch mit dem Kanzler treffen, berichtet Angela Tesch.
Sie reden wieder über den Mangel an Impfbereitschaft, an Laborkapazitäten und Öffnungsszenarien.
Wir müssen jetzt achtsam sein, vorsichtig sein, aber wir müssen auch daran arbeiten, Schritte definieren, wie wir Stück Normalität Stück für Stück wiederherstellen.
Sagt der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, CDU, am Morgen im ZDF. Er verweist auf die Ankündigung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, wonach der Höhepunkt dieser Omikronwelle Mitte Februar erreicht sein könnte. Der ist sich mit seinem Kabinettskollegen Marco Buschmann von der FDP und zuständig für Justiz einig.
Wenn die Lage besser wird, muss man aber auch anpassen. Und das heißt nicht verschärfen, sondern eben auch Maßnahmen zurücknehmen. Und ich denke, das ist einfach gesunder Menschenverstand.
Lockerungen in Kultur und Sport fordern Bayern und Hessen. Eine gute Vorbereitung empfiehlt am Wochenende auch der Expertenrat der Bundesregierung. Allerdings für den aus ihrer Sicht sehr wahrscheinlichen Fall, dass die Krankenhauseinweisungen wieder steigen. Man solle sich nicht täuschen lassen von der derzeit niedrigen Hospitalisierungsrate. Die müsse noch viel niedriger sein, um den erwarteten Ansturm aus der Gruppe der ungeimpften Erwachsenen und der über 50-Jährigen zu verkraften, heißt es in der Stellungnahme. Komme es dazu, seien schnell Maßnahmen nötig, die jetzt vorbereitet werden sollten. 50% der Menschen in Deutschland haben einen dreifachen Impfschutz. Das Vorhaben, 80% bis Ende Januar zu impfen, scheint unhaltbar. Minister Lauterbach hat eine kreativere Kampagne angekündigt, ohne genauer auszuführen, was er plant. Ausreichend Impfstoff stehe zur Verfügung. Allerdings sind PCR-Tests knapp und Labore überlastet. Deshalb sollen die Nachkontrollen von positiven Eigen- oder Schnelltests nur in bestimmten Fällen mit dem als Goldstandard bezeichneten PCR-Test vorgenommen werden. Petra Grimm-Benne, die Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz.
Das ist insbesondere bei Personal in Krankenhäusern, in Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen und sowie bei Hochrisikopatienten und Patienten sowie bei Personen mit möglicherweise im Risiko schwerer Krankheitsverläufe.
Alle anderen sollen einen zweiten Schnelltest eventuell von einem professionellen Anbieter machen lassen. Die Betroffenen sollen am besten ihre Kontaktperson auch selbst informieren. Auch die Gesundheitsämter schaffen es nicht mehr, die Kontakte nachzuverfolgen. Deshalb auch hier Priorisierung. Da gibt es einiges zu diskutieren bei der heutigen Runde der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten. Auch um die Impfpflicht wird es sehr wahrscheinlich gehen. Und aus Baden-Württemberg kommt der erneute Vorstoß, ein zentrales Impfregister aufzubauen.
Der Bericht von Angela Tesch aus Berlin. Die Corona-Lage macht uns allen zu schaffen und man kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass es noch Menschen gibt, die die Kraft aufbringen, sich Dinge auszudenken, um weiteren Fantastereien und Falschmeldungen in Sachen Pandemie Vorschub zu leisten. Aber so ist es leider. In mehreren deutschen Zeitungen sind in den letzten Tagen massenhaft Stellenanzeigen aufgetaucht, in denen angeblich ungeimpfte Pflegekräfte nach neuen Jobs suchen. Das sind offenbar gezielte Aktionen von Impfgegnern. Mein Kollege Christoph Mautes hat recherchiert und das sind die ersten Ergebnisse.
Es liegt doch der Verdacht nahe, dass es sich in einigen Fällen um platzierte Anzeigen handelt und insgesamt um geplante Aktionen. Ein Kollege vom Rundfunk Berlin-Brandenburg ist zum Beispiel über 126 Gesuche allein in einem Bautzener Anzeigenblatt gestolpert. Und da denkt man sich natürlich erstmal, wow, das ist der Exodus im Gesundheitswesen. Der Kollege Andreas Rausch hatte aber den, wie ich finde, richtigen Impuls. Er hat sich die Nummern rausgesucht und da einfach mal angerufen. Bei einigen konnte er es sich sowieso sparen, sagt er, denn das unter 0160 123 4, 5, 6, 7, 8, 9 niemand dran gehen wird, das war von vornherein ziemlich klar. 18 Stichproben hat er dann trotzdem noch gemacht, keine davon habe aber zu einem Telefonat geführt, sagt er. Entweder waren die Nummern nicht vergeben oder es ging einfach niemand dran. Viele vermuten hinter diesen massenhaften Anzeigen eine geplante Aktion von Impfgegnern und tatsächlich finden sich wohl auch in mehreren einschlägigen Telegram-Gruppen Aufrufe zu genau solchen Aktionen. Der Fränkische Tag aus Bamberg berichtet zum Beispiel über solche Aufrufe in der Region und ist auch selbst betroffen von den Anzeigen. Allein an einem Tag letzte Woche gab es da 50 mögliche Falschanzeigen in Bezug auf nicht geimpftes Pflegepersonal, sagt der Verleger. Und in Heilbronn kann man sich jetzt schon mal vorbereiten. In einer Telegram-Gruppe wird nämlich im Moment dazu aufgerufen, die Heilbronner Stimme nächsten Samstag mit Anzeigen zu fluten.
Christoph Mautes hat zu mutmaßlich gefälschten Stellenanzeigen von Impfgegnern recherchiert. Die katholische Kirche hat im Moment viele Probleme. Amtsmissbrauch und Machtmissbrauch sind aber wohl die beiden größten in dieser Zeit. Und das führt dazu, dass Gläubige nicht der Religion, wohl aber der Amtskirche den Rücken kehren und in großer Zahl austreten. Sowohl im Erzbistum München als auch im Erzbistum Köln, wo es zuletzt die größten Skandale rund um sexualisierte Gewalt durch Priester gab, geht die Zahl der Austritte durch die Decke. Auch der Umgang der katholischen Kirche mit Homosexualität ist seit Jahrtausenden die gleiche. Ein Arbeitsplatz als Lehrerin oder Lehrer zum Beispiel oder als Erzieherin ist schnell verloren, wenn man sich als schwul oder lesbisch zu erkennen gibt. 125 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der katholischen Kirche sind diesen Schritt jetzt dennoch gegangen und haben sich geoutet. Darüber hat die ARD heute Abend einen Film im Programm, die Story im Ersten, wie Gott uns schuf. Darüber spreche ich mit Katharina Kühn. Sie ist Co-Autorin dieses Films. Warum haben diese 125 das gemacht, obwohl dadurch ihre Existenz bedroht ist?
Viele haben mir erzählt, dass sie das eben nicht mehr aushalten, dass sie sich immer verstecken müssen, einen Teil von ihnen verstecken müssen. Und es war auch so, dass manche gesagt haben, ich nehme jetzt dieses persönliche Risiko auf mich, weil ich eben was verändern möchte. Denn wie Sie ja schon gesagt haben, viele treten aus, aber die wir dann auch in der Doku zeigen, die bleiben halt und die wollen halt diese Institution wirklich verändern.
Warum gerade jetzt? Warum ist das jetzt gerade gefallen, diese Entscheidung, dass man damit an die Öffentlichkeit gehen will?
Da gab es mehrere Dinge, die dazu beigetragen haben. Mein Kollege Hajo Seppelt hat es vor 8 Jahren schon mal versucht, da zu recherchieren und da öffentlich zu machen. Damals war die Zeit noch nicht reif und jetzt hat sich eben viel verändert. Also natürlich haben die Menschen gesehen, mit solchen Sachen wie MeToo oder auch Act Out, das war ein Zusammenschluss von queeren SchauspielerInnen, da haben dann viele gesagt, eigentlich müsste es sowas doch auch in der Kirche geben. Und die Kirche ist ja, gerade weil eben so viel gerade an die Öffentlichkeit kommt, doch in Zugzwang, aber ist eben auch dann etwas offener, was Diskussionen angeht. Es gibt ja ein Gesprächsformat, den Synodalen Weg. Und das war dann schon Anlass, dass hier die queeren KatholikInnen gesagt haben, wir wollen jetzt auch an die Öffentlichkeit gehen und hoffen, damit auch die Debatte zu beeinflussen.
Lassen Sie uns ein bisschen in die Details gehen. Um welche Fälle geht es da? Als was haben die 125 gearbeitet oder arbeiten?
Ja, wir haben dort eigentlich alles, wo man vielleicht auch gar nicht merkt, dass hier ein katholischer Träger dahinter ist. Also Sie haben die Religionslehrer ja schon erwähnt. Das betrifft Personen, die in katholischen Krankenhäusern arbeiten, Ärzte, Krankenpfleger. Das betrifft Gemeindereferenten, SeelsorgerInnen, aber eben auch Priester natürlich. Also alles Mögliche, wo die katholische Kirche oder eben katholische Einrichtungen Menschen engagieren und natürlich auch ganz viele Ehrenamtliche, also der Kantor in der Kirche oder die Chorsängerin, die ist dann auch dabei.
Unter welchem Leidensdruck haben diese Leute gestanden all die Jahre? Können Sie uns da mal ein bisschen was schildern?
Unter einem sehr großen zum Teil. Also ich habe mit Menschen gesprochen, die mir gesagt haben, manche wussten nicht einmal mehr, sich selber anzunehmen. Man spricht dort auch von einer internalisierten Homophobie, also dass sie selber sich nicht mehr akzeptieren konnten. Bei vielen ist immer noch die Angst so groß, dass zum Beispiel ihre Beziehung entdeckt wird, dass sie sich gar nicht richtig trauen, mit ihrem Partner, mit ihrer Partnerin auf die Straße zu gehen. Und viele haben zum Beispiel dann auch versucht, so viel zu arbeiten, dass sie gar nicht drüber nachdenken müssen, wie es in ihnen drinnen so aussieht. Ich erinnere dort an einen Priester, an einen ehemaligen Ordenspriester, der mir erzählt hat, wenn er im Urlaub war, er war immer froh, wenn es eine Beerdigung gab, weil dann konnte er wieder arbeiten und dann musste er nicht sich mit sich selber beschäftigen.
Wie kommt das, dass es trotz des vielen Leids, das sich im Laufe der Jahre aufgebaut hat, da diese Menschen immer noch so an der Kirche hängen?
Naja, für viele Menschen ist die Kirche ja eben nicht nur das Arbeitsrecht, das katholische Arbeitsrecht, sondern für viele ist es auch Heimat. Der Glaube ist für viele Heimat. Und ich fand es sehr schön, eine Person hat mir gesagt, wenn es ein diskriminierendes System gibt, dann sollte doch nicht der Diskriminierte gehen, sondern man sollte versuchen, das System zu ändern.
Und das ist was, was sozusagen auch am Ende des Films steht? Also ist das das Fazit, das gezogen wird?
Ja, es ist gar nicht so einfach, ein Fazit zu ziehen. Wir haben ja auch versucht, mit Bischöfen darüber zu sprechen, also so mit den obersten Katholiken hier in Deutschland. Da war nur einer bereit, mit uns zu reden, obwohl wir alle 27 Bistümer angefragt haben. Und der Aachener Bischof Helmut Dieser, der hat dann uns auch gesagt, dass er ganz deutlich Reformbedarf da sieht in diesem Arbeitsrecht. Ob das nun dazu kommt, das werden wir abwarten und darüber werden wir ja auch und auch Sie, denke ich, dann berichten.
Katharina Kühn war das, sie ist Mitautorin der Story im Ersten, wie Gott uns schuf, heute Abend in der ARD um 20.30 Uhr. Die Möglichkeiten der Diplomatie sind noch nicht ausgeschöpft, das sagt Luxemburgs Außenminister Asselborn. Er und seine Amtskollegen beraten heute gemeinsam unter anderem über den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Noch habe keiner, Zitat, hingeschmissen, wenn es auch noch keinen Durchbruch gäbe, sagt Asselborn. Das klingt vielleicht nicht gerade überoptimistisch, ist aber in der Diplomatensprache doch fast schon Ausdruck von Hoffnung. Helga Schmidt zu den weiteren Perspektiven.
Die Nachrichten aus Washington und London sorgten für Unruhe beim Außenministertreffen. Dass die Amerikaner und danach auch die Briten den Familien ihrer Diplomaten in der Ukraine empfehlen, zurückzukommen, ist es nun ein Zeichen, dass es ernst wird? Die Meinungen darüber gingen auseinander. Auch in Berlin werde an Krisenplänen gearbeitet, versicherte Außenministerin Annalena Baerbock.
Die Sicherheit von Mitarbeitenden hat oberste Priorität.
Heute Nachmittag werde es wieder eine Sitzung zur Lage in der Ukraine geben, aber eine Rückholaktion von Botschaftsmitarbeitern und anderen deutschen Staatsangehörigen stehe im Moment noch nicht auf der Agenda. Baerbock warnte vor Verunsicherung der Menschen in der Ukraine.
Wir sind in einer Situation, wo wir weiter vor Ort, wo Unternehmen vor Ort arbeiten, wo wir vor allen Dingen die Unterstützung der Ukraine, gerade auch die wirtschaftliche Unterstützung, in den Mittelpunkt stellen. Und deswegen darf das nicht zu einer Verunsicherung mit Blick auch auf Investitionen in die Ukraine genutzt werden.
Andere Außenminister bewerteten das ähnlich. Die für manche überraschende Rückholaktion können sie heute direkt mit dem amerikanischen Außenminister Antony Blinken besprechen. Er wird in die Konferenz im Brüsseler Ratsgebäude zugeschaltet. Dann wird es auch um den weiteren Kurs gegenüber Russland gehen. Blinken hatte dem russischen Außenminister Lavrov zugesagt, dass es in dieser Woche eine schriftliche Antwort auf die russischen Forderungen gibt. Amerika will dabei durchaus eingehen auf die Sicherheitsinteressen Russlands. Das hatte Blinken schon angekündigt, gleichzeitig aber auch klar gemacht, dass der Westen einig und mit scharfen Maßnahmen reagieren wird. Außenministerin Baerbock unterstützte den Ansatz, auf alles gewappnet zu sein, aber alle Verhandlungskanäle offen zu halten. Gleichzeitig verstärken mehrere EU-Mitgliedsländer ihre Truppenpräsenz in Osteuropa. Die Verbündeten schicken Kampfflugzeuge und Marineschiffe in den östlichen Teil des NATO-Gebiets. Das erklärte eine NATO-Sprecherin in Brüssel. Daran beteiligt beteiligen sich Bündnisstaaten wie Frankreich, Dänemark und Spanien. Deutschland stellt schon jetzt den größten Teil der Gefechtstruppen in Litauen mit rund 600 Bundeswehrsoldaten.
Verhandeln mit den Taliban ist Verhandeln mit dem Feind. So sehen es viele Menschen, die vor den radikalen Islamisten fliehen und Afghanistan verlassen mussten. Es gibt aber auch eine andere Fraktion innerhalb der Weltgemeinschaft, die nämlich sagen, wenn wir nicht mit den Taliban verhandeln, dann läuft das Land mit Ansage in eine humanitäre Katastrophe hinein. Denn schon jetzt sind nach Angaben der Vereinten Nationen Millionen Menschen in Afghanistan von Hunger bedroht. Norwegen hat deshalb eine Initiative angestoßen. Seit gestern treffen sich in Oslo eine Delegation der Taliban mit Vertretern der internationalen Gemeinschaft, mit Menschenrechtlerinnen und Journalisten. Sophie Donges berichtet.
Bisher ist wenig bekannt über den Besuch der 15 Taliban-Vertreter in Oslo. Seit ihrer Ankunft am Samstagabend halten sich die Männer in einem Konferenzhotel im Norden der Stadt auf. Hier haben gestern erste Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern der afghanischen Zivilgesellschaft stattgefunden, beispielsweise mit Frauenrechtlerinnen. Die Bereitschaft zu diesen Gesprächen war eine Voraussetzung für den Besuch, so die norwegische Außenministerin Anniken Huitfeldt.
Wie ist die weltweite Krab?
Wir haben sehr strenge Forderungen. Ob die Gespräche zu einem Ergebnis führen, wissen wir nicht. Die Lage in Afghanistan macht mir Angst. Ohne Dialog mit den Machthabern kann es ganz schnell gefährlich für die westliche Welt und auch für die Menschen in Afghanistan werden. Es ist kein Zufall, dass dieses Treffen nun in Norwegen stattfindet. Seit Ende der 90er Jahre bereits besteht ein Kontakt zwischen dem skandinavischen Land und der Taliban. In mehreren, teilweise geheimen, teilweise öffentlichen Verhandlungen hat Norwegen zwischen der radikal-islamischen Gruppierung, westlichen Staaten und bisherigen Regierungen Afghanistans vermittelt. Eine zentrale Rolle spielte dabei unter anderem der Norweger Kai Eide, ehemaliger UN-Sonderbeauftragter für Afghanistan. Er ist einer der Befürworter der Gespräche mit den Taliban. Die Menschen in Afghanistan müssen dringend mehr Hilfe bekommen und die Wirtschaft muss wieder in Gang kommen. Es kommt jetzt darauf an, dass wir mit unseren strengen Regeln ein bisschen Fingerspitzengefühl beweisen. Wir müssen erreichen, dass die Taliban nicht ganz außen vor sind und wir nur über sie reden. Aber wir dürfen sie nicht rechtmäßig anerkennen. Exilafghanen in Norwegen sind teilweise entsetzt über die Einladung. Sie protestierten vor dem Außenministerium, denn der Dialog würde die Taliban ihrer Meinung nach stärken. Außenministerin Anniken Huitfeldt wird heute nicht persönlich an den Treffen mit der Taliban-Delegation teilnehmen. Stattdessen finden sie gemeinsam mit Sondergesandten der USA und einiger europäischer Länder hinter verschlossenen Türen statt. Auch Deutschland soll vertreten sein. Eine Pressekonferenz danach ist nicht geplant. Es ist unklar, wie viel die Öffentlichkeit über die Inhalte der Gespräche erfahren wird. Zu viele Erwartungen an das Treffen sollte man nicht haben, so Kai Eide. Es wird nicht viel verändern, aber es ist ein wichtiger Prozess. Es gibt auch innerhalb der Taliban Meinungsverschiedenheiten. Die moderaten Kräfte innerhalb der Gruppe müssen gestärkt werden. Die Taliban selbst hatten vor Abreise Hoffnung auf eine verbesserte Beziehung zum Westen geäußert.
Batterien statt Diesel. Die Deutsche Bahn und der Zughersteller Alstom testen seit heute einen batteriebetriebenen Regionalzug auf der knapp 70 Kilometer langen Strecke zwischen Stuttgart und Haupt am Neckar. Deutschlandweit der erste Probebetrieb eines Akkuzuges mit Fahrgästen an Bord. Uwe Bettendorf aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Was versprechen sich Deutsche Bahn und Alstom von dem Testlauf?
Also Alstom erhofft sich von dem Testbetrieb bis Mai wertvolle Daten für die weitere Entwicklung des Zuges, an dem der Hersteller seit gut 5 Jahren arbeitet. Die DB Regio wiederum verspricht sich wichtige Erkenntnisse im Umgang mit der neuen Antriebstechnik, also etwa zum Lade- und Verbrauchsverhalten des Zuges. Die Batterien, die sind übrigens auf dem Dach montiert und können während der Fahrt an Oberleitungen aufgeladen werden.
Welche Strecken eignen sich denn grundsätzlich für Züge mit alternativen Antriebstechniken?
In erster Linie ist das natürlich ein Thema auf Strecken, die nicht oder nur zum Teil elektrifiziert sind. Insgesamt haben wir in Deutschland ja 13.000 Kilometer Schiene ohne Oberleitung. Nach wie vor werden insgesamt 450 Linien ausschließlich mit Dieselzügen befahren. Das ist jetzt nicht gerade umweltfreundlich. Und deshalb werden und müssen alternative Antriebstechniken auch im Zugverkehr in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Batteriezüge sicherlich eher auf kürzeren Strecken. Wasserstoffzüge sind dann auf längeren Verbindungen eine Alternative.
Am Freitag hat sich der DAX ja mit einem kräftigen Minus ins Wochenende verabschiedet. Geht die Talfahrt auch zum Wochenstart weiter?
Ja, die Angst vor steigenden Zinsen und vor einer militärischen Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine überschattet weiterhin den Aktienmarkt. Es geht auch heute kräftig runter. Der DAX verliert 1,7% auf 15.330 Punkte.